Leute, ich weiß nicht, ob es euch auch schon mal so gegangen ist, aber nach so 2 Wochen Urlaub ist man noch nicht richtig auf Arbeit angekommen. Ja, man schaltet ja komplett ab irgendwann. Ja, und dann kommst du zur ersten Nachtschicht zurück. Ja, die Übergabe ist noch nicht mal fertig, da piept der Melder und du bist wieder voll drin im Job. Denkst du zumindest, ja. Ich habe da so ein paar Fehler gemacht in meiner ersten Schicht, aber auch in den letzten Folgen gab es einen Fehler, den ich auf jeden Fall heute aufräumen möchte. Deswegen herzlich willkommen erstmal wieder aus dem Urlaub rein in die Rettungsdienstrealität. Darüber wollen wir heute natürlich reden, aber auch über vieles andere. Gibt ein bisschen was zu feiern und heute soll es auch mal so ein bisschen eine positive Folge werden, weil gemeckert haben wir jetzt die letzte Zeit ganz schön doll.
Retterview.
Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster.
Mit Notfallsanitäter Sammy Splint.
Ja, moin und willkommen zurück zu einer neuen Folge Retterview. Ja, ich bin heute mal im Soloflug unterwegs, ja, und es geht um eure Fragen, die wollen wir heute beantworten. Ja, die schickt ihr massenweise über unsere Webseite retterview.de/Frage. Außerdem feiere ich heute ein ganz kleines Jubiläum, nämlich 10 Jahre Rettungsdienst. Da wollen wir drüber sprechen, warum zum Beispiel früher alle paar Jahre die Leute das Handtuch geworfen haben, ja, und wie es mir jetzt so nach 10 Jahren gibt. Aber erstmal möchte ich euch eine kleine Story aus meinem ersten Dienst erzählen. Den ich jetzt nach 2 Wochen Urlaub hatte. Ja, ich habe in den Zeiten, der Zeit, wo ich Rettungsdienst gemieden habe, trotzdem Podcast weitergemacht und natürlich über meine Einsätze erzählt, die ich vor meinem Urlaub hatte. Aber ich hatte wirklich mal 2 Wochen Urlaub. Und es ist erstmal ganz komisch, ne? Also du legst die Füße hoch, versuchst es zumindest, aber so richtig rauskommen kommst du nicht. Ich meine, wir sind ja heute über alle möglichen Kanäle verbunden. Wir haben so eine interne App, da quatschen wir in der Gruppe über alles mögliche Dienstliche. Die ist ja nicht abzuschalten, ne? Die Push-Benachrichtigungen kommen trotzdem. Könnte man natürlich abschalten, aber irgendwie interessiert es einem ja auch so ein bisschen, was auf der Wache weiterhin passiert, ne? Und gerade ich bin ja auch Leitungskraft und dementsprechend guckt man ja immer noch mal so drauf. Ich sag immer so was meine Schäfchen so machen, ne? Klingt immer ein bisschen wie so ein Erzieher, aber ist halt einfach so. Man möchte halt immer noch aufpassen und auch vor allen Dingen, man möchte da sein, ja, wenn mal eine Frage aufkommt. Und da muss man auch einfach erstmal abgeben. Das ist immer ein bisschen schwierig. Deswegen kann ich das nur jedem empfehlen, irgendwann den Fokusmodus auch einzumachen, dass wir sagen, komm, Push-Benachrichtigung aus. Ne? Wenn ihr über WhatsApp arbeitet, da kann man eine Gruppe auch stumm stellen zum Beispiel. Das funktioniert einwandfrei und da muss man sich halt auch einfach mal lösen. Und glaubt mir, eure Liebsten, ne, Familie, wie auch immer, die danken es euch auch, weil ich glaube, wir merken manchmal gar nicht, wie sehr wir doch immer in unserem Beruf, egal welchen ihr ausführt, es muss nicht Rettungsdienst sein, wie wir teilweise gebunden sind, ja. Also Work-Life-Balance, das vermischt sich ja so richtig doll, ne? Das ist nicht klar getrennt für uns heute als Berufslebende, weil quasi unser Leben, das spielt sich ja nun mal auch im Beruf so ein bisschen ab, ne? Also da haben wir unsere Sozialkontakte größtenteils und für den einen oder anderen, der dann aus der Arbeit rausgeht, der ist dann erstmal noch im Job, der muss erstmal runterkommen und dann wird zu Hause worüber erzählt, ja, wie war die Arbeit, ne? Also es ist passiert. Da erzählt man auch erstmal, man ist also nicht mal zu Hause raus. Es gibt bestimmt 1, 2, 3 Personen so in eurem Kollegenkreis, die sagen, nee, also sobald ich die Wache verlasse, ist für mich Schluss, da zähle ich mich leider nicht zu. Also ich erzähle zu Hause auch, ich habe auch Freunde im Rettungsdienst, mit denen man natürlich auch nochmal so erzählt, aber ich muss auch sagen, ganz ehrlich, wenn ich rausgehe ins Restaurant mit Freunden, dann will ich auch manchmal nicht mehr über den Rettungsdienst reden. Ne? Da ist also klar, am Anfang, ne, ihr werdet wahrscheinlich sagen, wie ist der doof? Ich meine, ich würde mich freuen, wenn mein ganzes Sozialleben um diesen geilen Job dreht. Ist auch so, war am Anfang auch so, aber irgendwann wird man dem überdrüssig, weil was passiert meistens, wenn man darüber redet? Erst kommt es so mit, boah, da habe ich den Einsatz, dann will der andere sich dann will der andere einen übertrumpfen. Ja, und ja, ich habe auch so einen Einsatz erlebt und ja, hast du schon gesehen, ja, habe ich auch alles schon gehabt, ja. Oder es driftet halt komplett in so ganz viele Anekdoten ab und dann ist eine Stunde vergangen und ihr habt eigentlich nur über eure Einsätze geredet und irgendwann regt sich ein Rettungsdienstler übrigens auf, ne, dann wird ja darüber geredet, wie schlimm alles ist, ne, das ist einfach so, ne, ihr kennt das ja auch, und manchmal wird sich über Lappalien aufgeregt, das der allgemeine Rettungsdienst. Auf jeden Fall, wenn man so in einem Urlaub ist, um mal wieder zurückzukommen, ja, dann möchte man natürlich auch im Urlaub einfach mal abschalten, ne? Also einfach mal wegschalten. Und das in der ersten Woche war es für mich so, boah, Ich war immer noch irgendwo im Rettungsdienst. Ich bin immer noch frühs um 6 aufgestanden. Ja, mein Partner, der hat mir einen Vogel gezeigt. Der hat auch gesagt, was ist mit dir nicht richtig? Du hast Urlaub. Ja, wir beide haben Urlaub. Und ich war immer der so früh wach war. Vielleicht liegt es auch am Alter, keine Ahnung. Aber ganz ehrlich, also ich bin da wirklich sehr früh aufgewacht, bin an meinen Schreibtisch gegangen, habe irgendwas schon recherchiert, gemacht, getan oder habe mich einfach aufs Sofa gesetzt, mir einen Kaffee gemacht und bin wach geworden. Keine Ahnung, habe die Xbox angemacht, habe Halo gezockt oder GTA 5 und 6 habe ich ja noch nicht, gibt's ja noch nicht. Aber keine Ahnung und dann oder bin rausgegangen, ja, einkaufen oder sowas ähnliches. Ja, also das alles. Und noch vieles mehr ist so im Urlaub passiert. Und wenn man dann es nach einer Woche geschafft hat, endlich mal abzuschalten, dann möchte man auch erstmal nicht mehr so schnell rein. Dann ist, oh Gott, ich habe eine Schicht und da ist mir echt was Peinliches passiert. Also ich bin in die Schicht gekommen, ich musste einspringen tatsächlich, ich hatte eine Rufbereitschaft und ein bisschen Krankenstand, ist ja immer da jetzt gerade in der letzten Zeit. Und bin auf die Wache gekommen, habe erstmal meine Einsatzschuhe vergessen. Wirklich, ich habe nicht gerafft, dass meine Einsatzschuhe ja auf einer ganz anderen Wache waren. Also wir haben 4 Wachen bei uns und auf der Wache, auf der ich helfen musste, da bin ich einfach originär nicht. Und ich habe 2 Paar Rettungsdienstschuhe auf der einen Wache und auf der anderen Wache, weil ich auf beiden Wachen fahre. Ne? Auf der einen EWS, auf der anderen Engelbert Strauß, immer ganz toll. Ja, die Engelbert Strauß, die habe ich übrigens schon seit ich angefangen habe, also seit 2016. Ja, die sehen auch noch sehr gut aus. Innen drinnen müsste mal vielleicht die Sohle gemacht werden, ne? Aber die EWS-Schuhe, die ich bekommen habe und so, mega, kann ich nur empfehlen übrigens. Ja? Ist nicht gesponsert übrigens, also ja, ich habe die Schuhe bekommen, ne? Aber ich muss sagen, die sind ultra leicht, die haben so neue Rettungsdienstschuhe rausgebracht, die sind ultra leicht, die sind echt bequem. Die ersten Schuhe, in denen ich keinen Blasen hatte, also in Engelbert Strauß hatte ich auch Blasen, in denen hatte ich keine Blasen und sie fühlen sich nicht an wie so ein Klotz am Bein. Wer schon mal im 5. Stock gelaufen ist mit Einsatzschuhen, der weiß ganz genau, was ich meine. Ja, das fühlt sich bei denen nicht so an, kann ich nur empfehlen. Schaut es euch auf jeden Fall gerne mal an, wenn ihr Zeit dafür habt. Und die sind auch noch relativ günstig, muss man sagen, im Gegensatz zu anderen Herstellern. Ja, das auf jeden Fall. Die Schuhe habe ich erstmal vergessen. Das heißt, wir mussten, und ich weiß, dass das jetzt echt kritisch ist, ja, wenn mein Arbeitgeber das hört, aber hey, wir reden ja hier über den Rettungsdienstalltag. Ich habe mich umgezogen, ich habe Poolwäsche rausgenommen, weil selbst die habe ich, Poolwäsche habe ich nicht. Ich habe nur ein T-Shirt rausgenommen, weil mein anderes T-Shirt, was ich genommen habe, das war irgendwie dreckig. Naja, auf jeden Fall das. Und dann mussten wir sofort in Einsatz. Also die Kollegen haben übergeben, die wollten noch erzählen, wie langweilig ihr Tag war heute, weil sie wieder in Einsätze gefahren sind, die einfach was für einen Hausarzt gewesen wären. Und wir wurden gleich gerufen zu Patientin hat Pferdebetäubungsmittel geraucht, fühlt sich jetzt nicht gut. Ne? Also hier Ketamin hat eine ordentliche Überdosis genommen, war schlimm. Und dachte nur so, okay, was mache ich jetzt? Ich habe keine Einsatzschuhe. Ja, ich habe meine Straßenschuhe angelassen und bin erstmal los und es war mir so, mein Kollege sagt, Alter, wir müssen, wenn wir in die Klinik fahren, wir müssen sofort danach in die andere Wache. Ich brauche meine Schuhe, ey, das ist so gefährlich, ne? Deswegen und es ist alles gut gegangen. Es war auch doch ein recht entspannter Einsatz. Erst klang das alles wie oh Kacke, ne? War nachher dann Bauchschmerzen, doof, okay, hat 3 Gramm Keta zu sich genommen, das ist schon heavy und also über einen Tag aber verteilt, trotzdem nicht gut, ist auch drogenabhängig gewesen, aber das war nicht so das Hauptproblem. Erstmal guckst du dich trotzdem so gegenseitig an, ne? Naja, und haben dann die Patientin abgegeben und sind dann eben die andere Wache, die uns auch ganz komisch anguckten, was wir jetzt hier suchen. Ja, und dann musste ich halt einfach meine Schuhe wechseln, ne? Und meine Straßenschuhe, die habe ich dann so in die Mitte des RTWs gestellt und dann hatte ich endlich meine Schuhe an. Und ich war Fahrer. Ja, wir waren 2 Notfallsanitäter auf dem RTW und ich war Fahrer. Und das war das Nächste. Ich mache den RTW das erste Mal in der Wache an und muss mich erstmal umgucken, wo ist nochmal der Schalter fürs Blaulicht. War ja auch nicht mein RTW, ne? Aber nichtsdestotrotz bin ich auf dem RTW auch ein bisschen groß geworden. Aber es ist einfach so, du bist irgendwann raus und such dieses Blaulicht. Welches von den vielen Schaltern hier war nochmal das Blaulicht? Okay, Blaulicht haben wir schnell gefunden, war auch so ein bisschen markiert. Dann ging's los. Ich wollte Gas geben und wollte den Gang einlegen. So. Das ist doof bei einem Automatikauto, wenn man den Gang einlegen möchte, weil da, wo die Kupplung ist, ist für uns so ein Fußschalter mit Martinhorn. Also da geht das Martinhorn an. Was macht der Sammy also? Der Sammy, der drückt auf diesen Knopf und hat erstmal alle Kollegen, die noch in der Garage standen und Tschüss sagen wollten, komplett taub gemacht. Ja, einfach so. War nicht so schön für die. Man musste nachher lachen, aber nichtsdestotrotz sagte ich auch so, oh Mann, Alter, du musst erstmal wieder reinkommen und jetzt traust du dir gleich zu fahren. Anstatt du erstmal gesagt hättest, nee, ich bin Beifahrer, nee. Hab also erstmal die Kollegen weggehornt. Ja, warum auch nicht? Ne? Warum auch nicht? Kann man ja auch machen. Aber da merkt man erstmal, wie wichtig auch im Rettungsdienst Routine ist. Ja, das muss strukturiert sein, das muss einen Ablauf haben. Und wenn man dann in so einem Urlaub ist, und ich stelle mir mal vor, es gibt ja Leute, die sind noch weitaus länger im Urlaub. Wie geht's denn denen? Müssen die erstmal wieder mitbekommen, wie man so eine Nadel sticht? Ich habe keine Ahnung, ja. Herrlich. Auf jeden Fall, das war so meine kleine Erfahrung aus dem Urlaub kommend. Fand ich ganz, ganz interessant für euch vielleicht mal zu erzählen, wie es einem so geht, wenn man das zwar schon 10 Jahre gemacht hat, aber immer noch nach 2 Wochen einfach mal suchen muss, also die einfachsten kleinen Sachen suchen muss. Ja, gut. Wir wollen aber heute auf eure Fragen eingehen. Ja, wir haben ja unsere Webseite retterview.de und da gibt's, wenn du nach retterview.de/Frage eingibst, kannst du ja immer in so einem Formular eine Frage stellen. Ja, kann man auch anklicken, ob man das anonym machen möchte oder nicht. Finde ich immer ganz gut. Nutzen auch wirklich viele und da ist wieder einiges aufgetaucht. Ein paar Sachen habe ich immer schon privat beantwortet, da habe ich schon zurückgeschrieben. Viele Sachen möchte ich aber auch gerne immer mal reinnehmen. Ja, und wir fangen gleich mal mit einem Fehler an. Ja, der Uwe, der hat uns nämlich geschrieben und er hat vollkommen recht. Ja, in der letzten Folge oder vorletzten Folge irgendwann habe ich mal erklärt, wie man eine Rettungsgasse bildet. Ja, und habe gesagt, man nimmt sich die linke Hand, ja, vor sich und guckt dann, wo der Daumen ist und jetzt vollkommen, ich habe es richtig erklärt, ne, dass die linke Spur nach links geht und alle rechten Spuren nach rechts, aber ich habe die falsche Hand angesagt, ja, es ist natürlich die rechte Hand, weil der Daumen ist die linke Spur, ja, und die restlichen Finger sind natürlich alle rechten Spuren, die nach rechts ausweichen, ne, und zwischen Daumen und allen anderen Fingern, da fährt der Rettungswagen, die Feuerwehr, die Polizei, alles durch die Rettungsgasse. Danke, Uwe, dass du so aufgepasst hast und da passen wirklich immer mehr Leute auf und die sagen uns natürlich auch, hey Sammy, da musst du noch was korrigieren. Ne? Also von daher, danke nochmal an Uwe, der mir hier die Korrektur reingegeben hat, war natürlich ultra peinlich und ich dachte so, boah, schneidest du das jetzt nochmal und lädst das neu hoch? Aber nee, habe ich nicht immer. Ich habe gedacht, lass es drinne. Ich denke mal, auch in Spotify haben einige dazu bestimmt einen Kommentar abgegeben, muss ich nachher gleich nochmal nachgucken. Dann haben wir Post von Emma bekommen, ja. Sie liebt den Podcast und sie fragt, wie lange ich gebraucht habe, um voll im Rettungsdienst arbeiten zu dürfen und ob ich den Job bereue, ja. Und da muss man mal ganz sachlich erstmal antworten. Also, die Ausbildung zum Rettungsdienst, jetzt zu den Notfallsanitäter zum Beispiel, die dauert 3 Jahre. Ne? Das ist eine Berufsausbildung, ja. Und bereue ich es? Nein. Habe ich länger dafür gelernt? Ja. Also ich habe nicht den üblichen Weg genommen, den man heute nehmen würde, wenn man jetzt Azubi ist, also Ausbildung gleich Rettungsdienst. Bei mir, jetzt geht's ein bisschen in die Geschichte rein. Ich habe 2004 meine ersten Berührungspunkte überhaupt mit Rettung und ähnliches gehabt, aber nicht unbedingt mit dem Rettungsdienst, sondern ich war auf einem Tag der offenen Tür unserer Straßenbahn AG, also unsere Straßenbahn quasi da vorgeführt wurden und durfte man die Straßenbahn so selbst fahren. Ne? Und ich als Gleisfan, ich liebe Züge und alles Mögliche, fragt mich nicht warum. Ich mag nicht unbedingt nur, weil die, also so wie die aussehen, sondern ich liebe dieses System, ich finde diese Erfindung einfach genial. Ja. Und Straßenbahn selbst fahren ist ja so eine Vorform vom Zug, aber ich durfte auch schon mal einen Talent 2 fahren, ja, also ist unsere S-Bahn. Ganz spannend. Ich sage aber nicht, wer mich da hat fahren lassen. War auf jeden Fall cool. Eine schöne Erfahrung. Auf jeden Fall. Ich fuhr dieses Ding, hab mich dann hinten noch in die Straßenbahn reingesetzt und mit den Fahrern geredet, wollte noch so wissen, wie ist es als Straßenbahnfahrer, bla bla bla. Und dann setzte sich dann eine Gruppe von Sanitätern mit in diese Straßenbahn, um Pause zu machen. Und mir fiel ein Kollege auf, der da ein bisschen bayerisch gesprochen hatte, also ein bisschen bayerisch. Und ich bin ja auch in Franken aufgewachsen, 11 Jahre. Und naja, auf jeden Fall habe ich den darauf angesprochen und sagte so, Mensch, du kommst aber nicht von hier. Das hört man sofort. Und wir haben uns sofort gut verstanden und er meinte dann so, kommst du mal lang hier, ne, zum Roten Kreuz, wir haben da immer abends so einen Bereitschaftsabend und ich will da so eine Jugendgruppe gerade aufbauen und da würdest du perfekt reinpassen, vielleicht gefällt's dir ja. Zu der Zeit wollte ich noch nie was mit Medizin zu tun haben, ne, zu der Zeit wollte ich noch Jura studieren, die Gerechtigkeit siegt und so weiter, ne, die ganze Sache, ich war 14 oder 15, irgendwie sowas in die Richtung. Auf jeden Fall bin ich da hingegangen, es hat mir prompt Spaß gemacht, weil ich merkte so, boah, okay, Erste Hilfe, das ist schon cool, habe meinen Erste-Hilfe-Kurs auch gleich gemacht und hatte da auch super Ausbilder dabei, die wirklich diesen Kurs top gemacht haben. Ja, die dafür gesorgt haben, dass ich dann gesagt habe, das wird mein neues Hobby. Hobby Erste Hilfe, Hobby Sanitäter werden. Und ich bin prompt in so eine Jugendgruppe, da gab es das, also es gab das Jugendrotkreuz auch, aber es gab noch so eine Spezialgruppe, da wollte man mal gucken, wie ist es mit der Jugend in der Bereitschaft. Ne? Da haben wir mitgemacht, wurden gleich getrimmt, trainiert und wurden darauf getrimmt, quasi schon richtig professionelle Hilfe zu leisten. Ne? Blutdruck messen, Infusion vorbereiten, Injektion vorbereiten, Zugang vorbereiten, Intubation vorbereiten. Wie trägt man eine Person über eine Mauer, Höhenrettung war mit dabei damals noch, gibt's ja heute nicht mehr so viel, aber auch das durfte ich mal lernen, Funkerlehrgang, das war alles so hochkomplex und so genial und wie die Zahnräder ineinander greifen, also ultra spannend. Dann kamen die ersten Einsätze, die wir gemacht haben, quasi unsere Hanses-Sale, das ist quasi wie die Kieler Woche, kennen Sie ja auch einige, also auch ein großes Volksfest auf jeden Fall hier, und wir hatten wirklich zu tun, wir sind da wie die Bekloppten durch ganz Warnemünde und Rostock gerannt und haben Menschen gerettet, ja, und damit war klar, dass will ich noch länger machen. Das macht ultra Spaß, und dann eben auch noch die Autos, die Blaulichtfahrzeuge, so bin ich rangekommen. Irgendwann, 6 Jahre später, gab es dann eine Medical Task Force, die ins Leben gerufen wurde. Könnt ihr euch ja mal belesen, was das ist. Und dazu brauchte man Fachkräfte. Sprich Rettungssanitäter, Rettungsassistenten damals noch. Ne? 2010 ungefähr. So, den Rettungssanitäter habe ich bezahlt bekommen tatsächlich. Also da hat das Rote Kreuz mir den Rettungssanitäter bezahlt für diese Medical Task Force. Und witzig dabei, ich saß mit meiner Mutter, die irgendwann auch ins Rote Kreuz gekommen ist, mit meiner Mutter zusammen in der Rettungssanitäterklasse. Ja, ich weiß nicht, wer von euch heute seine Eltern mit reinnehmen würde in so einen Kurs, aber ich habe es gemacht und es war lustig. Es war wirklich lustig. Also meine Mutter ist ja mit in diese Bereitschaft gegangen, weil sie immer nicht glauben wollte, warum ihr Sohn manchmal so lange weg ist und wie ein Hobby denn so fordernd sein kann, dass man so lange sich draußen aufhält bzw. weg ist. Das muss ja ganz spannend sein. Da habe ich gesagt, dann komm doch einfach mal mit, schau es dir mal an, damit du mal so ein bisschen verstehst, was dein Sohn macht. Heute ist mal, bring deine Mutter mit zur Arbeit Tag. Ja, und das haben wir dann gemacht und es hat ihr gefallen. Ja, und wir haben den Rettungssanitäter zusammen gemacht. Ganz süß. Weil die Übungen alle ein bisschen cringe waren, wenn du deine Mutter dabei hast, aber sie hat es halt mitgemacht und meine Mutter ist dahingehend auch echt cool gewesen und ist auch immer noch ganz süß auf jeden Fall. Wir haben die Prüfung geschrieben. Ich war fertig mit der Prüfung, ich war so ein kleiner Streber. Ne? Ich war fertig mit der Prüfung, habe auch wirklich 2 Einsen geschrieben, ja, aber ich bin stolz drauf. Und meine Mutter, ich glaube, das war die Frage mit dem Herzaufbau damals, ne? Es gab die Frage, also wir hatten immer gelernt, das Herz von vorne, ihr kennt das wahrscheinlich, ne? Diese Abbildung von vorne, man guckt so auf das Herz drauf, sieht so die 2 Vorhöfe, die 2 Kammern und so weiter, ja, so ein Querschnitt von frontal quasi, von der Frontalebene. Was hat man in der Prüfung jetzt gemacht? Jetzt hat man nicht von vorne, also von frontal das Herz abgebildet, sondern von oben drauf guckend. Also quasi in den Vorhof, in die 2 Vorhöfe hinein, sodass man nur noch quasi die Klappen zu den Herzkammern gesehen hat und teilweise die Pulmonalklappe und so. So, damit waren, und das war auch noch eine richtig schlechte Kopie. Ne, so schwarz-weiß, 5-mal schon durchkopiert, richtig schlecht. Also es war auch wirklich erstmal schwierig zu erkennen. Ich musste auch 3-mal hingucken und erstmal überlegen, was das war. Und dann hieß es so, beschreibe den Aufbau. Ja, und schreib da einfach alles möglich hin. So, und irgendwann habe ich es gerafft, habe alles hingeschrieben, dachte so, hör, witzig, ist ja mal ein bisschen Anforderungsbereich 2 bis maximal 3. Und meine Mutter dann irgendwann so, psst, ja, was ist das? Was ist das? Und dann stehst du so da, der Prüfer guckt dich schon so an und das ist das Herz von oben. Und dann hieß es schon so, ja, hier, Herr Splint, ja, also Herr Mansen, ja, geht ja gar nicht. Okay, ich musste nachher meine Prüfung abgeben, weil man dachte, ich habe beschissen. War ganz witzig. Ich dachte so, scheiße, jetzt hast du verkackt. Jetzt hast du wirklich verkackt. Und musste nochmal machen, die Prüfung. Verdammt, ja, wegen Betrug. Aber du hast gar nicht betrogen, weil du hast schon betrogen, aber also betrogen, naja, du hast einmal geholfen, ne? Egal. Auf jeden Fall hat es ihr geholfen und der Prüfer war halt so, der hat mich danach nochmal ranzitiert und gesagt, Christian, wie dumm bist du eigentlich? Du hast doch schon alles fertig gehabt. Warum hast du nicht abgegeben? Ich wollte einfach noch ein bisschen drüber nachdenken und so weiter. Ja, aber ganz ehrlich, ey, wir haben dich ja quasi erwischt. Aber Ja, also deine Mutter hat ja was ganz anderes aufgeschrieben als du, also hast du ihr wahrscheinlich nicht die Lösung gegeben. Was hast du denn gemacht? Ich so, naja, ganz ehrlich, diese Abbildung, die ist so schlecht zu erkennen, dass ich schon verstehen kann, dass einige das nicht gesehen haben, was es sein könnte. Und das Einzige, das sage ich jetzt mal ganz klar, ist, was ich ihr gesagt habe, ist, das ist das Herz von oben, fertig. Man hat mich damit durchkommen lassen und hat dann auch gesagt, okay, gut, dann ist das so und ja, ansonsten herzlichen Glückwunsch bestanden, auch wenn mir das nicht gefallen hat, dass du da jetzt irgendwie Hilfeleistung gegeben hast, aber ich so, ja komm, ne? Also man hat es auch verstanden, man hat übrigens diese Abbildung neu gemacht, in Farbe diesmal und das soll wohl auch mehr geholfen haben, aber das ist so der Rettungssanitäter, mein Gott, ich schweife heute aber auch ab, egal. Das war auf jeden Fall der Rettungssanitäter, dann bin ich da reingegangen, fand das auch ganz toll, musste mein Praktikum übrigens im Rettungsdienst machen und das Coole ist, heute arbeite ich auch immer noch mit den gleichen Kollegen zusammen, mit denen ich damals 2010 oder bei denen ich mein Praktikum machen musste. Die sind heute bei mir auf der Wache und ich freue mich, sie immer noch hier zu sehen und sie sind immer noch so wie damals, nur ein bisschen lockerer noch und es macht irrsinnig Spaß, jetzt mit ihnen auf Augenhöhe quasi zu arbeiten. Naja, auf jeden Fall das gemacht, Klinikpraktikum gemacht, bla bla bla. Und dann habe ich gesagt, boah, nee, das reicht mir nicht. Ne? Also nur anreichen und nur fahren, das reicht mir nicht. Ich möchte noch mehr. Ne, wir durften auf Festivals schon unter Delegation der Ärztin auch Zugänge legen, beziehungsweise unter Anleitung oder auch zu unter Anleitung der Rettungsassistenten, ne, auch delegiert durch die Ärztin damals, durften wir halt einfach alles Mögliche machen, aber eigentlich durften wir es auch gar nicht. Ne? Und da habe ich gesagt, ich will das jetzt aber auch dürfen können. Nicht nur können. Ne? Und habe dann mich entschlossen, den Rettungsassistenten noch zu machen. Den musste man damals selbst finanzieren. Hat, glaube ich, bei mir noch so 2.900, 3.000 Euro gekostet. Ich glaube, ja, das habe ich zusammengenommen damals von meinem mickrigen DJ-Gehalt und Lichttechniker-Gehalt. Ich war früher Veranstaltungstechniker übrigens. Und naja, habe dann den Rettungsassistenten bezahlt, kam in so eine Klasse rein. Ich war, glaube ich, schon, boah, lass mich lügen. Ich war 25 vielleicht? Nee. Weniger, ich weiß es nicht, also 22, wie gesagt, ich kam in so eine Klasse rein, total dufte Truppe, hab meinen Rettungsassistenten gemacht, habe geschwitzt wie so war sonst was, in meinem Rettungsassistenten, meiner Rettungsassistentenprüfung, habe ich auch natürlich noch in der mündlichen Prüfung ein beschissenes Thema gezogen, also was ich heute nicht mehr so schlimm finde, aber jetzt, aber damals so Urogenitalsystem, ne? Eieiei, und darüber musstest du jetzt reden auch noch, ne? Urogenitalsystem unterscheidet sich ja auch noch zwischen Mann und Frau und dann musst du jetzt auch noch das und was erzählst du da in dieser viertelhalben Stunde über alles, ne? Habe das aber irgendwie mit Bravour gemacht, sogar mit Lachen, weil mein befragender Arzt, der mit da vor Ort war, der kam eben an, ja Herr Mansen, erzählen Sie mir doch mal was über die weiblichen Geschlechtsorgane, damit müssten Sie sich ja auskennen. Ja, ein kurzes Lachen oder Kichern ging durch den Raum, weil alle anderen Prüfer wussten natürlich, dass ich es mit Frauen nicht so habe, zumindest im sexuellen Sinne. Ja, also und er hat einfach nicht verstanden, warum alle gelacht haben und ich musste ja auch grinsen, habe mich aber natürlich trotzdem darauf vorbereitet und konnte ihm auch einiges dazu erzählen, aber es war halt einfach, es hat auch so ein bisschen die Stimmung aufgelockert, ne? Ja, der Sammy ist schwul und der Prüfer weiß es nicht und haut natürlich einen nach dem anderen raus, weil er machte weiter, er erzählte auch so, ja, okay, dann erzählen Sie mal ganz kurz was zum Geschlechtsakt zwischen Mann und Frau, ich meine, also gucken Sie sich an, da müssten Sie sich ja wirklich gut auskennen, jetzt mit den Mädels und so weiter. Und dann dachte ich nur so, sagst du es ihm oder sagst du es nicht? Nee, komm, lass. Ne? Vielleicht mag er das ja auch nicht. Egal, auf jeden Fall bestanden. Und man muss sagen, meine schriftliche war genauso wie beim Notsan schrecklich. Ne? Schriftlich ist immer so, boah, das ist ja auch keine Multiple-Choice-Frage. Das ist ja immer mit beschreiben Sie, erläutern Sie und so weiter. Und dann weiß ich auch immer nicht, ob ich immer das Richtige schreibe oder ob ich ausschweife, so wie in dieser Podcast-Folge hier. Auf jeden Fall, das war mein Rettungsassistent. Und den habe ich 2013 gemacht. 2013 Rettungsassistent bestanden. Allerdings musste man als Rettungsassistent damals ein Anerkennungsjahr machen. Und ihr wisst gar nicht, wie schwierig es war, früher im Rettungsdienst einen Praktikumsplatz zu finden, in dem du dein Anerkennungsjahr machen musstest. Also habe ich weiterhin Sanitätsdienste gemacht, habe gelegentlich mal auf dem RTW ausgeholfen und bin dann nach 7 Jahren 7 Jahre bin ich irgendwann zum Landesprüfungsamt gegangen, beziehungsweise zum Landesamt für Heilberufe, Lagus, und habe dort meine Anerkennung beantragt und habe dieser Dame alles vorgelegt, was ich in diesen 7 Jahren gemacht habe. Von Ausbilder für Sanitätsdienst, von vielen Sanitätsdiensten, Katastropheneinsätzen, wo ich als Assistent beziehungsweise Rettungssanitäter als Sanitäter tätig war und meine Erfahrungen mit Patienten gesammelt habe, von meinen Klinikpraktika, von teilweise Praktika noch auf dem RTW und dergleichen, sodass sie gesagt hat, das ist ausführlich, es entspricht nicht unbedingt der Norm, wie man sonst ein Anerkennungsjahr macht, aber wenn sie jetzt noch 500 Stunden oben drauflegen, dann gebe ich ihnen die Anerkennung. Na, gesagt, getan. Ich habe es gemacht. Ich muss sagen, dass das DRK mir immer wieder versprochen hat, dass ich mein Anerkennungsjahr bei denen machen darf. Ich durfte es bis heute nie machen und von daher habe ich dann nachher meinen Platz bei den Jornidern gefunden, weil ich dann nämlich 2016 schon angefangen habe, ja ehrenamtlich bei den Jornidern zu arbeiten im Rettungsdienst und bin dann 2018 hauptamtlich eingestellt worden, erst als Rettungssanitäter und habe damit quasi meine Stunden ja auch gesammelt, größtenteils. Ne? Das war für sie auch so die Grundvoraussetzung, sie müssen irgendwo aktiv im Rettungsdienst sein. So habe ich gemacht, sodass ich 2019 dann echt, also meine Kollegen haben mir alle die Daumen gedrückt und mit mir nochmal gebuckelt, weil man muss ja auch noch in ein Gespräch mit der ärztlichen Leitung, war ja auch noch so. Und dass ich 2019 endlich meine Anerkennungsurkunde bekommen habe. Ab da tickte die Zeit übrigens auch schon für den Notfallsanitäter. Ja, und ich wusste schon, oh mein Gott, die Verkürzung, die reicht, oder beziehungsweise die Zeit, bis die Verkürzungsfrist abläuft, die wird nie ausreichen, damit ich den verkürzten Lehrgang machen kann. Und das war aber trotzdem auch die beste Sache, die mir passieren konnte, dass ich nicht den verkürzten Notfallsanitäter gemacht habe. Verkürzt insofern, dass ich nur so eine ein, zwei Prüfungen machen musste, sondern das volle Staatsexamen mitgemacht habe, mit Lernen, Buckeln, in Unterricht gehen und allem drum und dran. Denn bis dahin habe ich meinen Notfallsanitäter einfach noch gemacht und bin in die Klasse rein für die Notfallsanitäter, drittes Lehrjahr, die Vollprofis. Muss man wirklich sagen. Also ich sehe sie heute auch. Einige arbeiten auch bei mir jetzt. Ein paar sind bei der Feuerwehr, ein paar sind im Landkreis. Also ganz liebe Grüße an Erik, an Philipp, an Gina, an Alia, an Katharina. Ich sehe sehr Eugene, den sehe ich auch immer wieder. Also ganz, ganz tolle Leute. Die haben mich wirklich mit in ihre Klasse genommen. Die haben mich hoch aufgepäppelt nochmal. Ey, das ist der heutige Stand des Notfallsanitäters. Wir haben geprüft, wir haben gebuckelt, wir haben uns privat zusammengesetzt, wir haben alles Mögliche gemacht, damit ich da auf Kurs komme. Ja, in die ABCDE-Schemata, in die ganzen SAAs, BPRs, in den Pyramidenprozess und dergleichen, ja. Und das war wirklich schon eine heavy Aufgabe, weil als Rettungsassistent, da sah das einfach noch anders aus mit dem Lernen und auch mit dem, was gelehrt wird. Und dementsprechend wurde ich da wirklich hoch. Bin auch nochmal ins Praktikum gegangen, in die Klinik, habe in der Anästhesie auch nochmal ein, zwei Praktika gemacht, damit man natürlich da ein paar Handgriffe noch wieder übt und prüft und natürlich auch sich bescheinigen lassen kann, dass man das Ganze dann auch beherrscht. Und habe die Prüfung, also ich muss sagen, meine Prüfenden und auch eine Dozentin sagte zu mir, das wirst du niemals schaffen. Ey, es hat noch keiner geschafft, hier sofort durchzukommen. Das glaube ich ihr nicht, dass es noch keiner geschafft hat. Aber sie meint halt so, das wirst du nie schaffen. Ne? Also nicht im ersten Rutsch. Ja. Und was denkt ihr, was es mir nochmal für einen Push gegeben hat, dass ich das schaffe? Und soll ich was sagen? Ich habe es im ersten Rutsch geschafft, tatsächlich. Schriftlich, mündlich und praktisch. Alle 10 Prüfungen komplett durch. Geschafft, Notfallsanitäter zu werden. Und darauf bin ich bis heute ganz ehrlich stolz, froh und happy, dass ich so viele Leute um mich hatte, aber auch selbst noch mich zusammengerissen habe, trotz dessen, dass ich ja 40 Stunden im Rettungsdienst gearbeitet habe und nebenbei auch noch selbstständig war. Und man muss auch sagen, der Podcast, der hat ja auch noch angefangen. Wir hatten ja auch Corona-Zeit noch, kam ja auch noch mit dazu und alles Mögliche. Also da war viel am Rennen und jetzt bin ich Notfallsanitäter. Krass. No. Und ich muss sagen, wäre das Notfallsanitätergesetz, Paragraph 2a, nicht entstanden und wäre durch Andreas Drobeck und die ganze Sache mit dem Gerichtsprozess in Bayern nicht passiert und wir hätten heute kein VGH-Urteil, dann wäre, glaube ich, die Antwort, ob ich noch länger im Rettungsdienst arbeiten möchte, ein so, weiß ich nicht, ne? Müsste ich gucken. Aber jetzt, wo der Notfallsanitäter wirklich in voller Blüte seine Kompetenzen ausspielen darf, ja, und das per Gesetz auch und Gerichtsurteil auch nochmal bestätigt ist, dass wir das dürfen können und selbstständig handeln dürfen, ne? Und heilkundliche Maßnahmen, muss ich sagen, es ist ein geiler Beruf, den ich nicht mehr missen möchte und den ich bis zur Rente weitermachen möchte, in der Hoffnung, dass mein Körper das wirklich hinbekommt. Und deswegen feiern wir heute einen ganz wichtigen Tag, nämlich mein 10-jähriges Jubiläum im Rettungsdienst, tatsächlich. Ja, 10 Jahre bin ich jetzt im Rettungsdienst und damals hieß es ja oft, das haben wir in der Folge gesagt, dass man diesen Job nur 7 bis 10 Jahre durchhält, durchschnittlich. Ja, dann sind Rücken, Psyche, alles mögliche kaputt und man hat keinen Bock mehr auf diesen Job. Ja, Marie ist 14 Jahre alt, Schulsanitäterin und sie hat auch ganz direkt gefragt, ob man diesen Job mit allen Nachtschichten und dergleichen und allen Herausforderungen wirklich bis zur Rente machen kann oder ob es zu anstrengend wird. Ja, sie hat sogar ein Dokument mit Anforderungen vorliegen, fragt einfach, ob man das wirklich hinbekommt, ob das wirklich ein Beruf ist, den man bis zur Rente durchführen kann. Ich kenne Kollegen, die haben es geschafft, ja, einige sogar. Und ich muss auch sagen, ganz ehrlich, wenn wir hier in Rostock zum Beispiel jetzt nicht auf Hydrauliktragen umgestellt hätten, ne, und auf vieles andere, wäre wahrscheinlich diese Erwartung genauso gleich. Das Problem nämlich ist natürlich die körperliche Anstrengung. Natürlich schleppen wir immer noch viele, viele Sachen nach oben. Aber zum Beispiel die Hydrauliktrage, der Raupenstuhl, der mittlerweile elektrisch ist und Patienten runterschiebt für uns und so weiter. Das sind so 2, 3 Sachen, die sind auf jeden Fall schon mal gut für Rücken und so weiter. Ich glaube, unsere Awareness auch für die Gesundheit hat sich ein bisschen geändert im Rettungsdienst, dass man dann doch mal ein bisschen anfängt. Aber man muss auch wirklich sagen, man muss bezüglich Nacht-Tagschichten und welches Rettungsmittel man besetzt, je nachdem, wie man in so einer Verfassung ist, auch einfach mal schauen, wo man sich sieht. Man kann diesen Beruf durchaus bis zur Rente machen, ist gar keine Frage. Ja, man braucht man muss sich psychisch immer auch ein bisschen, ja, nicht therapieren lassen, vielleicht das auch. Ja, aber so Mental Health ist auf jeden Fall ein großes Thema. Das ist nämlich eines der Themen, die einigen Kollegen schon das Leben gekostet hat oder eben auch die Gesundheit, weil sie sich dann irgendwie in Alkoholsucht oder allgemein in psychische Behandlung begeben mussten. Ja, also da kann ich nur sagen, für diejenigen, die jetzt anfangen, fangt gleich an, gerade das, was euch belastet, immer mal irgendwo rauszulassen. Ja, und wenn es professionelle Hilfe ist, ist das vollkommen legitim und vollkommen in Ordnung. Ja, gesundheitlich muss man auch sagen, und da kann ich mich leider nur einreihen, ja, das Essen, was wir so teilweise verschlingen, uns reindrücken ins Gesicht und so weiter, das ist nicht immer gesund. Ne? Das muss man wirklich mal kurz betonen und dementsprechend kann ich nur empfehlen, auch da anzufangen, gleich am Anfang. Fangt mit Prepping an, fangt mit ordentlichen Lebensmitteln an, die ihr euch mit auf Arbeit nehmt und esst, vielleicht auch zubereitet. Fast und Junkfood sind zwar immer mal nette Hungerstiller, ganz kurz, aber sie machen es halt nicht gut mit eurer Gesundheit oder meinen es nicht gut mit eurer Gesundheit. Ja, dementsprechend sollte man mal aufpassen. Und ja, wenn ihr Urlaub habt, um den Rahmen mal ganz kurz zu schließen, dann nutzt diesen Urlaub auch, um euch wirklich, wirklich zu erholen. Ja, es tat mir in der zweiten Woche, ab der zweiten Woche, ja, ab Beginn, tat es mir wirklich gut. Also ich muss auch das wirklich sagen, ihr habt ja meine Videos jetzt gesehen in letzter Zeit. Ich sah ja aus wie ein bisschen wie der Tod auf Latschen, ja. Augenringe bis zum geht nicht mehr, gerötete Haut, ich habe Neurodermitis auch noch. Das kommt alles oben auf und der Körper holt sich natürlich auch einiges wieder, was er zurückgesteckt hat, ja, sprich Schnupfen, Krankheit und so weiter. Und ich muss sagen, in der zweiten Woche hörte es auf, dass meine Haut nur noch juckte und gerötet war und gereizt war. Es wurde besser, die Augenringe gingen so größtenteils weg, ja, und dergleichen. Und man war auch erholter, ich habe auch länger geschlafen, einfach auch, aber Marie, das ist so das, was ich immer mitgeben könnte. Es ist immer das, was du draus machst. Und ich kann mir vorstellen, dass viele heute auch bis zur Rente in diesem Job gut überleben können. Man muss aber auch an die Arbeitgeber sagen, kümmert euch bitte drum, dass ihr euren Leuten eine gute Ausstattung gebt. Ja, dass ihr dafür sorgt, dass diese Leute sich wohlfühlen in ihrem Beruf. Egal, welche Patienten sie treffen, egal manchmal, wie stressig der Beruf ist, der Ausgleich findet da statt, wo der Arbeitgeber dann anfängt, seinen Mitarbeitern ein gutes Arbeitsleben außerhalb des Einsatzes zu ermöglichen, beziehungsweise Materialien gibt, mit denen sie die Einsätze super bewältigen können. Wenn es daran auch schon hapert, dann ist das eine Kaskade von Dingen, die irgendwann nicht mehr aufzuhalten ist. Wenn man dann nämlich anfängt, erst Sachen zu modernisieren, während ja das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, dann wird es ganz schwer, das wieder da rauszuholen überlebend. Ja, deswegen passt da immer auf euch auf. Und dementsprechend würde ich sagen, gucken wir gleich mal in weitere Fragen rein. Da geht es zum Beispiel nochmal um eine fachliche Frage und wir haben noch eine kleine Geschichte, die mal ein bisschen erschreckend und traurig ist und dann natürlich auch noch eine Geschichte, die positiv verlaufen ist. Deswegen sehen wir und hören wir uns gleich wieder hier bei Retterview. Boah, Leute, wisst ihr noch, man hat einen Patienten früher aus dem 5. Stock getragen mit Tragetuch, meistens auch alleine zu zweit und so weiter. Das ist übrigens heute immer noch so. Ja, also keine Sorge, das hat sich nicht erledigt. Aber heute finde ich trotzdem, ist das ein bisschen anders. Ja, denn wir haben ja auch Konzepte mittlerweile geschrieben. Tragehilfe, sage ich nur, und so weiter. Und das sind so Dinge, vor denen sollte man auch nicht mehr zurückschrecken. Und die heutigen Notfallsanitäter, aber auch Rettungssanitäter und Sanitäterinnen sind natürlich alle darauf geschult, auch sofort zu erkennen, wenn eine Situation durch den eigenen Körper nicht mehr unbedingt bewältigt werden kann, beziehungsweise wenn man schnellstmöglich auch Hilfe braucht, und die müssen sie auch annehmen. Ja, und dementsprechend, liebe Marie, müssen wir nochmal auf deine Frage ganz kurz eingehen bezüglich dessen, was denn noch so viel anders ist. Ja, ich habe mir immer körperliche Entlastung geschaffen. Ich habe auch immer mal die Feuerwehr dazu gerufen, wenn ich gemerkt habe, das wird hier nichts. Ja, weil ich nicht Muskelaufbau bis zum Geht nicht mehr gemacht habe, sondern einfach, weil ich meinen Rücken für die weitere Zukunft schonen möchte. Ja, der Rücken wird massiv geschont, wenn du dir mehr Leute ranholst. Und da lasst die Leute einfach mal die Augen verdrehen. Das tut nichts zur Sache. Es geht um eure Gesundheit. Ihr müsst diesen Job noch weitermachen. Und die Jungs der Feuerwehr, die sind so gut dabei. Die trainieren, die machen Dienstsport. Die sorgen wirklich für ihre Muskelkraft, aber auch für ihr Fachwissen, was sie eben auch mitbringen, dafür, dass ihr ein rundes Team werdet. Ja, mit körperlicher, guter Kraft, aber auch mit geistiger Stärke. Und das sollte man sich immer zunutze machen. Also bitte passt da immer auf. Ja, die Bezahlung im Rettungsdienst, ja, muss man auch sagen, hat sich ein bisschen verändert. Der Tarifvertrag im öffentlichen Dienst hat sich verbessert. Die Zulagen für Nachtschichten, für Wochenenden sind weitaus höher als vor noch 10 Jahren. Und die rechtliche Sicherheit und der Kompetenz, die ich vorhin schon mal angesprochen habe, die ist einfach auch da, ja, sie ist weitaus besser da als früher noch, als wir die Rettungsassistenten haben, und damit sind wir halt auch einfach nicht mehr Transportarbeiter, sondern wir sind richtig Teil der Rettungskette, eigenständiger Teil der Rettungskette, und sorgen dafür, dass unser Job auch ja Gewicht hat. Und Gewicht haben und etwas bewegen, das möchte man doch auch in seinem Leben, so ein bisschen, ne, oder? Das gehört doch auch mit dazu. Und wo wir gerade von Fachlichkeit reden, wollen wir mal auf eine Frage aus Hamburg eingehen. Die Userin möchte anonym bleiben, deswegen lassen wir sie mal raus. Die Person, die kritisiert die Situation vor Ort in Hamburg, ja. Auf ihrem Rettungswagen fehlen Standardmedikamente, ja, wie zum Beispiel Vomex gegen Übelkeit, Metamizol, ja, das ist das Novamin, was wir in dem Video auch schon angesprochen haben, Buscopan, ne, gegen zum Beispiel Bauchkrämpfe, ja, so, oder kolikartige Schmerzen, sagen wir immer, gegen die glatte Muskulatur und so weiter. Oder auch Atrovent, ja, also Ipratropiumbromid, gibt man als zweites Medikament meistens bei Asthmaanfällen oder verschlimmerte COPD. Ja, Opiate oder Material für intraossäre Zugänge gibt es auch nicht auf dem RTW. Videolaryngoskopie und Perfusoren fehlen komplett, obwohl sie in die DIN-Norm gehören. Das finde ich mal spannend. Videolaryngoskopie gehört in die DIN-Norm eines RTWs, da muss ich echt nochmal nachgucken. Aber es gibt keinen Perfusor bei euch drauf? Ich meine, gut, ich benutze die Dinger jetzt auch nicht jeden Tag, aber es gibt schon, ich glaube, eine DIN-Norm, die sagt, dass ein Perfusor damit drauf soll, oder nicht? Also das ist schon mal krank, dass ihr keinen Perfusor drauf habt. Das gehört dazu. Das ist wie, als wenn man euch das Beatmungsgerät wegnehmen würde oder den Beatmungsbeutel. Also naja, sie arbeitet nebenbei, aber auch im Umland von Hamburg, und dort gibt's das halt alles. Ja, also was ihr können dann natürlich auch bestätigt. Ja, sie empfindet es als fahrlässig von der Stadt Hamburg, dass die Versorgung davon abhängt, ja, wo man umfällt, also außerhalb oder innerhalb von Hamburg. Du musst dir also quasi schon an der Grenze zu Hamburg überlegen, wo du umkippst, ja, um besser versorgt zu werden. Und ja, liebe Kollegin, jetzt wollte ich fast deinen Namen sagen. Das Problem ist halt immer noch der Föderalismus und das System der ärztlichen Leiterrettungsdienst, ja. Jeder Kreis kocht sein eigenes Süppchen, ja. Und es gibt den Paragraphen 2a, ich habe schon darüber geredet, das erlaubt den Notfallsanitätern heilkundliche Maßnahmen, bis der Arzt eintrifft oder bis ihr halt eben eine weitere medizinische Versorgung ärztlicherseits dem Patienten zuführt. Ja, das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts hat eben auch diese Eigenverantwortung bestärkt, aber sie wird eben nicht von ärztlichen Leitern ja, bestärkt. Ne? Man versucht einfach die Kompetenz restriktiv zu untermauern, indem man einfach Sachen runternimmt. Ja, deswegen ist es echt frustrierend, dass diese regionalen Unterschiede dass das einfach so unterschiedlich ist. Ja, das kann einfach nicht sein. Also und diese Nachricht bekomme ich immer öfter. Seitdem wir diese Umfrage gemacht haben und die läuft auch immer noch, geht mal gerne auf retterview.de/umfrage26. Da fragen wir Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter sowie Notärzte, Notärzte und Azubis, wie es ihnen so geht und welche Medikamente sie so drauf haben. Macht da gerne mal mit. Ich pack's auch in die Shownotes rein. Könnt ihr euch nachher nochmal angucken oder während der Folge einfach ausfüllen. Auf jeden Fall ist es echt traurig. Ich muss mir Hamburg echt mal angucken. Ne? Ob das denn wirklich so läuft, ob man mich da gut informiert hat. Zum Schluss, beziehungsweise ja, vor dem Schluss möchte ich nochmal mit euch über was reden und davor ab natürlich für euch als Zuhörer eine ganz kurze Triggerwarnung. In den nächsten Minuten geht es um den plötzlichen Tod einer jungen Mutter, kurz nach der Geburt. Und wenn euch Themen wie Sepsis oder den Verlust eines Familienmitglieds aktuell sehr belasten, ja, dann überspringt am besten den Teil jetzt der Folge. Denn ja, hier hat mir jemand geschrieben über die Webseite, wo ich die Nachricht fast überlesen hätte. Ja, weil ich dachte so, oha, da kommen jetzt ganz schön viele Nachrichten und ich bin froh, dass ich sie wiedergefunden habe. Meistens geht es ja um Fachliches in unseren E-Mails, ja, oder Fragen über Schulsanitätsdienst kommen auch ganz viele, aber auch viele, die von ihrem Einsatz erzählen, ja. Und manchmal erreichen uns in der Redaktion aber auch Schicksale, die uns komplett den Boden oder den Füßen wegziehen, ja. Solche Nachricht hat uns die liebe Kerstin geschrieben. Kerstin schreibt, dass ihre Tochter am 7. März 2025 im Alter von 36 Jahren an einem septischen Schock verstorben ist. 6 Jahre zuvor hat sie einen gesunden Jungen zur Welt gebracht, ja. 3 Tage nach der Geburt bekam die Tochter Schüttelfrost, Gliederschmerzen und Fieber. Die Hebamme beruhigte die Familie und führte die Symptome auf den Milcheinschuss zurück. Ja, in der Folgenacht verschlechterte sich aber der Zustand. Der Partner rief den Rettungsdienst, aber es wurde kein Rettungswagen geschickt. Man verwies einfach über die 112 darauf, dass sie ins Krankenhaus fahren sollen, am nächsten Morgen aber erst. Die Eltern fuhren am Morgen mit der extrem geschwächten Tochter ins Klinikum. Sie mussten sie stützen. Dort fand dann eine gynäkologische Untersuchung statt. Und das Ergebnis war, dass alles in Ordnung sei und es sich vielleicht nur um einen grippalen Infekt handle. Es wurde kein Blut abgenommen. Die Tochter wurde zum Ausruhen nach Hause geschickt. Am frühen Morgen des 7. März eskalierte die Situation dann. Die Tochter bekam wohl starke Bauchschmerzen und verlor Blut. Und diesmal kam der Rettungsdienst sofort. Ja, in der Klinik war dann kein Intensivbett frei, weshalb die Behandlung im Kreissaal begonnen hat. Erst am Mittag wurde dann ein Intensivbett verfügbar. Die Ärzte versuchten dann wirklich auch noch alles und entfernten am Abend in der Notoperation die Gebärmutter. Um 21 Uhr verstarb die Tochter dann. Die Kripo und die Staatsanwaltschaft ermitteln das Ganze immer noch. Deswegen ist das jetzt auch wirklich, und das muss ich dazu sagen, das ist jetzt die subjektive Ansicht der Mutter dieser Tochter. Ja, das soll überhaupt nicht wertend sein, was ich jetzt hier gerade gesagt habe. Ne? Aber das ist halt so die Story, die uns jetzt hier erreicht hat. Liebe Kerstin, erstmal mein tiefes Mitgefühl an dich, deinen Mann und den Lebenspartner eurer Tochter. Ja, 2 kleine Kinder wachsen jetzt ohne ihre Mutter auf. Das ist eine absolute Katastrophe und es gibt keine Worte, die diesen Schmerz wirklich lindern können. Ja, allerdings haben sie eine ganz tolle Oma. Und ich denke mal auch einen ganz tollen Opa, der sie unterstützt, ja, der sie auch bei ihnen ist. Ja. Ich frage mich wirklich, wie sowas in der heutigen Zeit passieren kann. Wenn ich an unsere Kliniken hier denke, dann sehe ich bei fast jedem Blut abgenommen. Ja, da wird sowas auch ernst genommen. Ich weiß nicht, was die Klinik heute da gemacht hat, ob das wirklich so ist. Dass da kein Blut abgenommen wurde, das wird jetzt ja alles ermittelt. Deswegen würde ich da jetzt auch gar nicht großartig wertend drauf eingehen. Medizinisch gesehen klingt so ein bisschen nach Kindbettfieber, woran deine Tochter verstorben ist. Aber das ist jetzt nur im Raum geworfen. Dabei dringen Bakterien dann in die Gebärmutter ein und breiten sich eben über die Blutbahn dann im gesamten Körper aus. Das Immunsystem reagiert da extrem drauf, ja. Der Blutdruck stützt zum Beispiel ab, die Organe werden nicht mehr durchblutet. Das führt dann zu einem sogenannten septischen Schock, ja. Und eine Sepsis ist ein absoluter Notfall. Ja, das wissen unsere Kollegen, das wisst ihr auch mittlerweile, weil wir das ja auch schon in der Podcast-Folge behandelt haben. Ja, jede Stunde Verzögerung bei der Gabe von Antibiotika senkt eben die Überlebenschance drastisch irgendwann. Ja, und man sieht auch, da ist auch ein junger Mensch nicht unbedingt gefeit vor. Das Heimtückische an der Sepsis ist im Wochenbett, dass die ersten Symptome ganz normal Vorgängen quasi ähneln. Fieber, Schüttelfrost, die kommen auch beim Milcheinschuss vor. Deswegen ist das halt so tückisch. Ja, Gliederschmerzen und so weiter, das wirkt wie eine normale Grippe. Ja, und die Hebamme hat aus dem alltäglichen Leben als Hebamme oder Erfahrung heraus gehandelt. In den ersten Tagen ist die Einschätzung schon oft noch nachvollziehbar. Ja, dann kam die Nacht, der Partner hat die 112 gewählt, der Disponent aus der Leitstelle muss am Telefon entscheiden, ob es ein lebensbedrohlicher Notfall ist. Er hört von Fieber und Gliederschmerzen seit 3 Tagen nach der Geburt. Sowas wird meistens als kassenärztlicher Bereitschaftsdienst eingestuft durchaus. Ne? Der Disponent sieht die Patientin ja nicht, er entscheidet einfach nach der Standardabfrage und nach dem, was man ihm berichtet. Ja, und rückblickend war diese telefonische Abweisung die erste fatale Weichenstellung irgendwie so ein bisschen, ne? Wenn ich daran denke, wozu wir manchmal alles gerufen werden, ja, wäre auf jeden Fall ein Argument dafür, dass die sagen, ja, wir müssten überall einen Rettungswagen hinschicken, weiß ich nicht, aber gut. Aber er hat ja wenigstens gesagt, fahrt in die Klinik. Ich weiß nicht, warum er gesagt hat, fahren Sie erst morgen in die Klinik. Ich hätte gesagt, fahren Sie bitte jetzt in die Klinik, wenn ich mich schon dafür entschieden hätte. Ja, der gravierendste Fehler, der passiert jedoch am Morgen dann in der Klinik. Ihr habt eure Tochter gestützt in die Notaufnahme gebracht, ja. Eine junge Frau, die wenige Tage nach der Geburt extrem schwach ist und Fieber hat, das ist ein rotes Tuch für jeden Mediziner. Also rein gynäkologische Untersuchung reicht hier mal einfach nicht aus. Ne? Also bei mir würden die schon Zugang bekommen, die hätten schon das volle Monitoring-Paket bekommen. Und wenn eine Patientin so schwach ist, ja, dann muss man natürlich Blut abnehmen. Entzündungswerte, CRP-Wert und was nicht alles, Anzahl der weißen Blutkörperchen, der Laktatwert, ja, das muss man alles angucken, um hier zumindest auch eine Sepsis zu erkennen. Ja, dass man deine Tochter ohne Blutuntersuchung mit der Diagnose gepaaren Infekt einfach nach Hause geschickt hat. Wenn das so war, ja, wäre das eine massive ärztliche Fehleinschätzung, finde ich. Ja. Ja, und dann, ja, am nächsten Morgen die Bauchschmerzen, Blutverlust, das eskalierte alles. Ja. Und dann hat man halt noch versucht, diesen Fehler auszugleichen und das ist halt dahin. Naja, ich hoffe, dass die Kriminalpolizei, die Staatsanwaltschaft da alles gut aufdecken, dass ihr euren Frieden auch findet, weil ich weiß, wie schlimm das ist, wenn ein Fall nicht abgeschlossen ist. Gerade bei einem Todesfall. Ja, dann wird es wirklich haarsträubend. Und dann denkt man auch, man denkt einfach immer an diesen Fall. Hätte was anders laufen können. Haben wir vielleicht falsch gehandelt? Oder lag es an denen? Man möchte es wissen, man möchte Gewissheit haben. Egal, wer hier jetzt, ich sag jetzt mal, schuld ist. Ja, oder wer hier nicht ausreichend gehandelt hat, ja, man möchte es trotzdem wissen, um irgendwo Gewissheit zu haben, um zu wissen, woran man ist, ja, um damit vielleicht auch irgendwann mal abschließen zu können. Deswegen, Kerstin, wünsche ich dir und deiner Familie viel, 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 viel Kraft in der ganzen Zeit, ja, und vielleicht hört man sich ja mal wieder, ich bin sehr gespannt, was dabei rausgekommen ist, vielleicht kannst du mir das ja nochmal sagen, aber bleib jetzt bei deinen Enkelkindern, ja, dem Mann deiner Tochter, also dein Schwiegersohn, würde ich jetzt mal sagen, oder Schwiegersohn, damit sind Spiel, also bleib bei der Familie, das ist ganz wichtig, den Rest der Ermittlungen machen jetzt die Profis gerade, ja, und es ist wichtig, dass die Kinder jetzt hier eben euch als Rückhalt haben, okay, mein Gott, das macht mich ja betroffen. Oh, da musste ich mal ganz kurz unterbrechen, die Aufnahme, weil ich da noch mal einen kurzen Tränen-Einschuss hatte, das, nee, ich habe mir das gerade richtig bildlich vorgestellt alles und das war, nee. Egal, ich will zum Abschluss aber nicht mit so einer Geschichte enden, ja, sondern möchte euch vielleicht noch eine positive Nachricht mitgeben, beziehungsweise auch eine positive Geschichte und die so ein bisschen witzig war aus meinen letzten 10 Jahren Rettungsdienst, an die ich mich bis heute gut erinnere, weil ich den Kollegen auch heute immer noch privat super gerne sehe. Und zwar, ich bin ja noch mit der letzten Generation oder vorletzten Generation aufgewachsen. Ja, also den Jungs und Mädels, die tatsächlich den Rettungsdienst seit bei uns in der DDR mitverfolgt und aufgebaut haben. Wirklich krasse, krasse Leute, viel Lebenserfahrung und so weiter. Aber man hatte halt auch gemerkt, wie der Assistent früher mit Ritterschlag vergeben wurde. Aber sie haben sich mit dieser Erfahrung super durchgekämpft und haben es auch immer wieder geschafft, den Menschen wirklich adäquat zu helfen. Und ich habe viel von meinen älteren Kollegen gelernt, die größtenteils heute alle nicht mehr bei uns in der im Rettungsdienst sind, sondern in der Rente. Und einen besuche ich, wie gesagt, mit ab und zu mal, weil ein paar PC-Probleme, die behebt man ja immer. Ne? Und mit dem Kollegen bin ich auch die letzten Einsätze gefahren, bevor er in die Rente gegangen ist. Er hat so ein bisschen Knieprobleme gehabt. Ne? Und wir sind nachts tatsächlich, jetzt kann ich es ja erzählen, jetzt ist er nicht mehr da, kann man ihn gar nicht mehr für belangen. Wir sind zu Einsätzen gefahren und es gab Einsätze, die waren halt einfach mal so im 5. Stock. Und es gab einen Einsatz, da war, naja, es waren wieder so eine Fälle, wo es dann hieß so Schwindel, Übelkeit, ne? Und da sagte er so, Jungchen, geh mal alleine hoch, der Papi, der schafft das nicht mehr mit dem Knie. Wenn was sein sollte, dann rufst du an, dann komm ich halt hoch, ne? Dann muss ich mich hochquälen, aber das wäre super auf der letzten Tage, wenn ich da einfach mal im RTW so ein bisschen verbleiben kann. Herrlich. Ich habe das mal so hingenommen. Ja, ich habe das mal so hingenommen, was sollte ich jetzt auch alles machen? Hab mir den Koffer geschnappt, hab mir den C3 geschnappt, bin da hochgegangen, hab meine Abfrage gemacht. Ich selbst war ja auch Rettungsassistent zu der Zeit, Notfallsanitäter war ich schon, glaube ich, zu der Zeit. Nee, Rettungsassistent noch. Auf jeden Fall, ich war noch Rettungsassistent und bin hochgegangen. Ja, hab das Ganze abgeklärt. Es war eine Exsikose bei einer älteren Dame. Die brauchte einfach Flüssigkeit durch einen grippalen Infekt. Und dementsprechend, also eine Austrocknung, ne, also zu wenig getrunken. Gut, das heißt, sie hat von mir einen Zugang bekommen. Sie hat von mir natürlich das komplette Monitoring bekommen. Wir sind gemeinsam runtergelaufen. Zugang habe ich gelegt, Infusion habe ich gelegt. Das durften wir in Rostock übrigens, war so per Dekret und so weiter. Ärztliche Leitung erlaubt, dass wir zumindest eine Volumenersatztherapie schon beginnen dürfen. Haben wir da delegiert bekommen. Vor allem Notarzt an, auch mit Rücksprache Notarzt durften wir auch mehr. Auf jeden Fall runtergegangen. Ne, und als wir unten waren, guckte die Patientin nur rein. Ach, sie haben noch einen Kollegen dabei. Ja, wir machten hinten die Tür auf. Ich bringe sie in den RTW hinein. Ja, sie war da noch ganz flott unterwegs. Und dann hörst du von vorne nur ein. Da ist der Kollege tatsächlich eingeschlafen auf dem Beifahrersitz. Ja, und ich habe die Patientin dann hinten versorgt. Hab sie auf die Trage gepackt, das Monitoring dran gelassen, Infusion lief weiter, Patientin schön eingemummelt in der Decke und dann bin ich nach vorne und hab dann den Kollegen nur so aufgeweckt, ja, und hab dann nur gesagt, so Thorsten, du musst jetzt mal hinter, weil ich muss ein RTW fahren. Und das ist die Patientin, ne, und hab ihr noch eine kleine übergemacht. Sagte, ja, danke, Jungsche, ja, hast du toll gemacht, ja. Und dann sind wir tatsächlich in die Klinik gefahren, haben die Patientin abgegeben. Ich habe die Übergabe noch gemacht, weil ich gerade die Patientin jetzt. Und das waren so die letzten Tage dieses Kollegen, den ich bis heute immer noch feiere, bis zum geht nicht mehr, mit seinen Sprüchen, mit seinen Geschichten, die er mir, also wirklich, er hat viele Geschichten auch doppelt erzählt, ne? Aber man hat sie immer gerne wieder gehört, was er alles so nicht nur im Rettungsdienst erlebt hat, sondern auch im Jahre der Geschichte der Hansestadt Rostock. Wirklich echt ultra spannend. Ich kann es nur immer wieder empfehlen. Deswegen, hört euren alten Kollegen auch mal zu. Die haben wirklich viel zu erzählen. Man nimmt da wirklich einiges an Erfahrung, auch mit an Erfahrungswerten. Bei einigen muss man so ein bisschen in die Augen verdrehen und sagen, ja, schon klar. Aber in anderen Sachen nimmt man doch vielleicht ein bisschen Gelassenheit mit, die wir heute an den Tag legen sollen. Und nach 10 Jahren Rettungsdienst muss ich sagen, ist Gelassenheit ein hohes Gut, das wir uns im Rettungsdienst aufbewahren sollten. Ihr kennt vielleicht die Videos aus Instagram, wo ein Zettel mit so einem Smiley manchen Kollegen aufgeklebt wird, wenn es dann heißt, ja, ich habe hier seit 3 Wochen Bauchschmerzen und so weiter. Diese Gelassenheit, die muss man sich nehmen lassen. Diesen Beruf, den könnt ihr nicht schlagartig ändern. Wir können ihn gemeinsam ändern, aber dafür muss viel passieren. Ne? Nichtsdestotrotz muss man nicht aufgeben. Aber jetzt in der Zeit bringt es nichts, euch 50.000 Mal aufzuregen und alles aufzubauschen, sondern versucht es mit ein bisschen Gelassenheit zu nehmen, wenn ihr in den Einsatz geht. Wir können danach politisch immer diskutieren. Wir können danach auch immer was bewegen. Ja, das tun wir auch. Deswegen bin ich auch von, aber es bringt nichts, das Ganze am Patienten auszufechten, weil der Patient, der Einzelne, der kann nichts großartig für dieses System. Ja, macht den Patienten dafür nicht verantwortlich, sondern guckt mal eher in die anderen Richtungen, in denen wir noch viel bewegen müssen. Und dementsprechend hoffe ich einfach, dass ihr damit mit diesem Rat eines etwas älteren Kollegen jetzt weiter in die Rettung, in den Sanitätsdienst, ins THW, in die Feuerwehr oder in die Wasserrettung oder was auch immer geht. Und einfach mal kurz durchatmet, wenn es dann wieder heißt, boah, eigentlich ist es kein Notfall. Ja. In diesem Sinne, passt auf euch auf und danke fürs Zuhören. Danke, dass ihr mich ertragen habt, schon wieder in meinem Monolog. Und nächstes Mal kommt dann wieder ein Gast dazu. Bis denn, euer Sammy.
Retterview.
Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster.
Mit Notfallsanitäter Sammy Splint. Weitere Infos zu unseren Inhalten, Gästen, Sponsoren sowie interaktiven Möglichkeiten findest du auf www.retterview.de.